Es ist wichtig, dass ihr euch hier hinten an dieser Tafel eintragt, welchen Workshop ihr belegen wollt. Das ist für euch deshalb wichtig, wenn ihr nämlich einen Favoriten habt, müsst ihr sehen, dass ihr unterkommt. Wir müssen das nämlich so machen, dass die Anzahl begrenzt ist. Also nicht, dass jetzt irgendwo 40 Leute sind und woanders dann nur 5, weil das müssen wir gleichmäßig auf die Räume aufteilen. Jetzt habe ich noch eine, also mach das bitte zügig in der Pause, damit wir während der Mittagspause gucken können, wie wir es einteilen. Ich bitte euch, dass ihr dann nach der Pause noch einmal kurz hierher kommt und dann sagen wir, in welchem Raum welcher Workshop stattfindet. Damit ihr den Unterschied erkennt zwischen zwei Workshops, die sehr, sehr ähnlich klingen, nämlich Sünde und wie predigen wir darüber. Der Jürg Birnstiel geht in die Richtung, dass er sagen möchte, wir sündigen vermutlich viel, viel weniger, als wir denken. Und was hat das für Auswirkungen für unsere Verkündigung und für die Predigt? Während Manuel Schmid stärker die Linie aufnehmen wird, geht das auch anders, als erstmal das Leben der Leute schlecht zu reden und zu diskreditieren, um eben dann mit unserem Heilsangebot des Evangeliums zu kommen, nachdem wir den Sünder ordentlich schwarz gemalt haben. Geht das auch anders? So, das sind also zwei Workshops, die klingen ähnlich, aber die Richtungen sind unterschiedlich. Da könnt ihr euch entscheiden, in welchen Workshop ihr gerne gehen würdet. Also, macht das bitte, dass wir während der Pause das einigermaßen zügig ausfüllen, dann überlegen wir uns, in welchen Räumen, und nach der Pause ganz kurz nochmal hierhin und dann läuft die Raumverteilung. Ich habe echt gestern gedacht, so was machst du denn als Moderation, und dann habe ich mich nochmal beschäftigt und reingelesen und urplötzlich flogen alle diese Begriffe von Sünde und Erlösung mir um die Nase und dann hatte ich einen kleinen Flash und dabei entstand folgender Text als Einleitung in diesen zweiten Vortrag. Bausünden verschandeln die Stadt und lassen sich nur mit der Abrissbirne behandeln. Verdient hat trotzdem jemand dran, vor langer Zeit. Ach ja, die guten alten Jugendsünden sind mega peinlich. Einmal online wirst du sie nie wieder los. Das Internet vergibt nicht. Wenn Adam und Eva wegen eines Früchtchens aus dem Garten geflogen sind, na, dann haben sie den Fruchtsalat. Aber warum dürfen die Steuersünder eigentlich noch in ihren Paradiesen rumhängen? Ups, das beurteilt man in der Schweiz ein wenig anders. Aber dafür bestrafen wir hier die Temposünder. Aber sowas von. Wo wir gerade dabei sind, Verkehrssünden. Nein, das hat nichts mit Sex zu tun. Aber manchmal sind sie halt leider doch geil, vor allen Dingen im Verborgenen. Hab ich gerade geil gesagt? Was für eine Inflation und eine Verrohung des Sündenvokabulars. Die Parksünderin wird so fast zur Kriminellen, aber dass der Alkoholsünder vielleicht sein Leben ersäuft, vermutet man kaum noch hinter dem Wort. Sogar den Teufel malt man wieder an die Wand. Übertreibt es nicht, ihr Gesundheitswächter. Am Ende werdet ihr mit eurer Ernährungssündenlehre noch missionarischer als jede Kirche, ihr veganen Spaßverderber. Wollt ihr mich etwa bekehren? Lasst mir doch wenigstens ein wenig Lust beim Essen. Die Lust des Fleisches. Jetzt bleibt mir doch der Kloß im Hals stecken, wenn ich daran denke, wie sehr ich auf Kosten des blauen Planeten im Steakhaus sitze. Allein die Güllegrube der Tiere stinkt zum Himmel wie ein Sündenpfuhl. Wohin damit? Na klar, wir hauen den Wäldern einfach noch mehr Weideland ab, um den ganzen Mist versprühen zu können. Von wegen keine Angst mehr vor dem Sündengericht am Ende der Welt. Mit unseren Umweltsünden werden wir den Zorn der Natur über uns bringen, bis uns der Wasserspiegel an der Halskrause steht. Aber wir haben uns ja schon immer damit beruhigt, dass alle Sünden in den Tiefen des Meeres versenkt werden. Funktioniert doch gut. Alle tun es, jeder weiß es und jeder tut empört, wenn es aufgedeckt wird. Ich rede von Dopingsünden oder doch eher von Finanzsünden, deren Rendite wir ja alle auch absahen. Zum Glück gibt's für solche Fälle Sündenböcke. Sorry, dumm gelaufen, ihr schwarzen Schafe aus den Bad Banks. ach, verzeiht, ihr seid es ja gar nicht. Stellvertretend gebüßt hat ja der einfache Steuerzahler für euch. Sag mal, wie kamen wir eigentlich auf die Idee, wir könnten das nervige Thema Sünde einfach mal hinter uns lassen? Als wäre es nur eine Masche der Kirche gewesen, mit der sie viel Kohle gemacht hat. Ach, und die Fairtrade-Industrie gibt selbstlos alles an die Produzenten, wenn ich mein schlechtes Gewissen mit immer neuen Ablasslabels beruhige. Dämmert es uns nicht, dass unser Schuldenmachen die kommenden Generationen erdrücken wird? Bleiben unsere Kinder nicht doch Erbsünder, weil wir sie in Systeme gebären, die immer auf Kosten anderer funktionieren? Ist unsere maßlose Jagd nach dem optimalen Selbst, dem maximalen Gewinn und der höchsten Erlebnisdichte nicht ein selbstzerstörerisches Drehen an der Uhr? Und ist diese Uhr Sünde nicht eine hyperbeschleunigte Version der schon lange totgesagten Ursünde? Vielleicht eine Art, dass uns klar wird, das Sündenvokabular ist weit verbreitet und manchmal hoffnungslos übertrieben und manchmal total verharmlost. Ich bin jetzt gespannt auf das, was Thorsten Dietz uns sagt. Wie kann man heute an dieses Thema rangehen? Vielen Dank.
Nicht ganz so, jetzt klingt es noch Anna, sehr gut. Ja, zweiter Vortrag, da ist eine Uhr, ich muss mich zwingen drauf zu gucken, 12 Uhr, okay. Sünde heute, moderne Zugänge. Ich falle mir jetzt ein bisschen selbst im Rücken, ich habe ja gerade biblische Grundlagen und habe versucht so zu zeigen, das ist alles super wichtig und so. Jetzt wird der Kontrapunkt sein, man braucht ständig neue Auflagen, neue Zugänge, neue Bilder, neue Begriffe. Wir brauchen neue Anschauungsformen, so weil wir eben weder Pharisäer noch Zöllner einfach auf der Straße treffen und einfach sagen können, ja so halt. So, da brauchen wir neue Konzepte und neue Zugänge. Und da möchte ich aber zunächst mal ein bisschen für werben und trommeln, denn das kann natürlich Angst machen, wenn man sagt, wir brauchen neue Theologie, wir brauchen neue Ideen, wir brauchen neue Gedanken. Gibt's ja die einen, die sagen, super, ja, egal, Hauptsache neu. Und die anderen sagen, neu ist immer falsch. Und diese Reaktion muss man, glaube ich, erstmal auch charakterpsychologisch verharmlosen. Es gibt Menschen, die einfach von ihrer Persönlichkeitsart immer Offenheit, Openness, neu brauchen. Sobald sie dreimal dasselbe gemacht haben, haben sie Ekel vor sich selbst. Also die müssen ständig out of the box irgendwie. Und es gibt andere, für die ist das Neue immer Chaos, gefährlich, Untergang. Da ist Gewissenhaftigkeit. Und ich glaube, man braucht so ein bisschen diese charakterpsychologische Verharmlosung. So, es ist erstmal etwas, das ist in den Genen oder in der Erziehung, wir können da nichts für. Ich glaube, am Ende des Tages ist es so, wie Jesus Matthäus 13 sagt, der gute Hausvater holt Neues und Altes aus seinen Schätzen. Man braucht immer eine Verknüpfung von Vertrautem und immer die Bereitschaft, im Grenzgebiet neue Wege zu suchen, weil die Welt ist zutiefst geschichtlich. Die Welt ist zutiefst im Wandel. Und im Wandel kann man nicht permanent in dauerhafter Demenz ständig Neues erfinden. Man kann aber auch nicht permanent das, was gestern funktioniert hat, als Schema absolut setzen, um sich zur Not die Wirklichkeit neu passend zu machen, dass das alte Schema wieder greift. So, wir brauchen eine gewisse Kultur, das Bewährte und das Neu zu Entdeckende aufeinander einzustellen. Und dafür möchte ich zunächst mal ein bisschen werben, am Beispiel eines Klassikers, Sündenlehre. Wir haben ja gerade schon, ich springe mal ein bisschen zwei Folien weiter, gehört, das Thema Sünde ist auch etwas, was man wieder gut verkaufen kann. Nicht, wir sehen, allerlei Bücher gibt es und das ist eine kleine Auswahl. Es ist im Grunde etwas kurios. Es gibt mehr und ich glaube fast manchmal auch bessere Bücher über das Thema Sünde von Nicht-Theologen, von Philosophen, von Psychologen, von Zeitbeobachtern als von klassischen Theologen, weil die entdeckt haben, in der alten klassischen Rede von Sünde steckt sehr, sehr viel Potenzial. Also gerade das Buch von Heiko Ernst, Wie uns der Teufel reitet, ich glaube, es ist übrigens aus den 90er Jahren, 2005 ist eine spätere Auflage, also ich habe das in den 90er Jahren entdeckt, ich finde es bis heute sehr lesenswert, kriegt man für wenige Franken gebraucht. Das ist wirklich erfrischend, wie er darauf zugeht, aber auch die meisten der anderen Bücher da sind wirklich sehr lohnend und ich glaube, eine Minderheit ist hier christlich oder gläubig unterwegs von denen, die das Thema aufgegriffen haben. Also das Thema hat natürlich immer neue Nuancen. Wie hat man das eine Zeit lang gemacht? Naja, so in Form der sieben Todsünden. Das ist ein großer Klassiker. Hier sind sie nochmal zur Erinnerung, ein großer Klassiker, der sich im Laufe der Kirchengeschichte entwickelt hat, dass man sagt, was ist Sünde? Naja, diese sieben vor allem, Hochmut als besondere Form der Wurzelsünde, Geiz, Wollust, Zorn, Völlerei, Neid und Faulheit. Das ist ja ein Ensemble, was vielleicht anderthalb Jahrtausende lang eine christliche Standardantwort gewesen ist auf die Frage, was ist Sünde? Und es ist natürlich eine wirklich kluge und tief durchdachte Antwort gewesen. Wenn wir uns das anschauen, dass das Ganze sind hier im Grunde Laster. Laster ist das Gegenteil von Tugenden. Tugenden und Laster sind Grundhaltung des Menschen. Habitualisierte Einstellungen sind innere Schemata, in deren Rahmen wir immer schon dann einzelne Akte aus uns heraussetzen. Und eine solche Tugendlasterlogik hat ja Früchte des Geistes, Früchte des Fleisches, auch tiefe biblische Vorlagen, ist natürlich darin sehr klug, dass sie die Sünde am Ort des Subjekts, der Person verortet. So, es sind diese Grundhaltung und die einzelne Tat entspringt einer inneren Haltung. Markus 7, Matthäus 15 entspricht dieser Logik ja durchaus. Und dann wird gleichzeitig wahrgenommen, Sünde ist etwas Vielfältiges. Hier steckt ja eine Anthropologie drin, ein Menschenbild. Der Mensch wird hier begriffen als leibliches, emotionales und intellektuelles Wesen. Wenn wir noch näher hinschauen, sehen wir, es gibt einen großen Anteil des menschlichen Lebens, wo wir durch unser Begehren bestimmt sind. Der Mensch ist ein Haben-Wollen, ein Mehrwesen. Der Mensch ist permanent in einer gewissen Bedürftigkeit. Er ist Nefesh Haya, lebendige Seele, die immer von Bedürftigkeiten bestimmt ist. Und hier sehen wir eine Reihe von Bedürftigkeiten in ihrer negativen Version. Bedürftigkeit im Blick auf Essen, Bedürftigkeit im Blick auf Besitz, Bedürftigkeit im Blick auf sexuelle Befriedigung, aber auch Bedürftigkeit im Blick auf haben wollen, im Blick auf das, was andere haben, aber auch Bedürftigkeit im Blick auf Ruhe, in Ruhe gelassen werden. Das ist hier sehr, sehr stark im Grunde zum Ausdruck gebracht. Der Mensch ist ein bedürftiges Wesen und der Mensch ist gleichzeitig ein geistiges Wesen. Er ist geistig im Hochmut und im Zorn. Und wir sehen, Hochmut und Zorn sind ja zwei innere Haltungen, die an Dingen hängen, die wir modern vielleicht beschreiben würden mit Selbstwert. Der Mensch ist in irgendeiner Form auf Anerkennung angelegt. Er will anerkannt sein, gesehen sein, gewürdigt sein und er hat in diesem Sinne ein geistiges Bedürfnis nach positiver Wertschätzung, die sich auf die eine oder andere Weise zu verschaffen, ist letztlich das, was man Hochmut nennt, aber er ist auch kränkbar, er ist reizbar. Er kann wahnsinnig wütend werden, wenn er sich gekränkt, verachtet, geschädigt, beleidigt oder missbraucht sieht. So, und insofern steckt da natürlich eine tiefe, weise Anthropologie drin. Und diese ganzen Bücher arbeiten das aus und sagen, in der Neuzeit sind wir im Grunde oft hineingeraten in einer Kultur der Veräußerlichung. Es geht um Haben und Besitzen und Verdienen und Machen und Tun. Und was der Mensch in dieser pluralen, beschleunigten Welt braucht, ist schon nur noch ein bisschen Weisheit, ein bisschen Selbsterkenntnis, ein bisschen sich selbst verstehen in seinen inneren Antrieben und dann die Fähigkeit zu einer Selbstregulation, die den Menschen nicht zum Getriebenen macht, sondern ihn handlungsfähig sein lässt. Und das gelingt nur, wenn ich in meine Selbstregulation das Bewusstsein möglicher Gefährdungen und Anfälligkeiten integriere. Und insofern kann man aus diesem Schema bis heute natürlich wahnsinnig viel machen. Es ist klug, es ist gut. Man könnte bis heute Bücher schreiben über die 7 Todsünden und so. Ich habe das jetzt nicht gemacht. Ich habe in meinem Sündebuch auch ein 7er Schema. Ich habe aber mehr oder weniger 7 völlig andere Dinge. Ein bisschen auch natürlich aus Trotz, ein bisschen aus Widerspruchskreis, dass ich mal versucht habe, ich möchte mal 7 Sünden, aber nicht die klassischen Todsünden. Warum? Ist das vielleicht eine besondere Form des Hochmuts, der Hochmut originell sein zu wollen? Will ich überhaupt nicht leugnen. Glaube ich immer gut, sich auch kritisch zu gucken. So alle Performer wollen irgendwie auch originell sein. Und das ist eine sehr vitale und auch sehr problematische Neigung, die ambivalent ist, wie so vieles in uns. Ich glaube, es steckt darin aber auch etwas tief Berechtigtes und Notwendiges, wo ich noch mal ein paar Minuten bei bleiben möchte. Wie überzeitlich und ewig ist denn diese Liste der Todsünden? So ist tatsächlich unser ganzes Leben damit gut beschreibbar, gut einzufangen. Wer diesen Film damals gesehen hat mit Brad Pitt und Morgan Freeman, 7, ich hoffe, der ist mindestens ab 16, besser ab 18, aber auch der ist ja bis heute sehenswert. Wer hat den gesehen zum Beispiel? Okay, eine Minderheit, also die sich da innerlich christlich frei fühlen und irgendwie nett. Also wirklich lohnend, aber auch ein bisschen heftig. Also es gibt so ein paar, wer zarten Gemütes ist, vergesse die Empfehlung sofort, dann sind schlaflose Nächte garantiert. Aber ich glaube, man kommt bis heute tief ins menschliche Herz mit diesem Schema. Ich möchte jetzt versuchen zu erklären, warum es aber auch als Gesamtkonzept unzureichend ist. Ich könnte mir es jetzt leicht machen und sagen, die Reformation hat gezeigt, dass es unzulänglich ist. Im Grunde ist das ja etwas, was in der Reformation ja nicht nur beginnt, es wird vollzogen. Dieses Schema wird in seiner Allgemeingültigkeit verabschiedet. So, Luther setzt auf der einen Seite an die Stelle dieses Sündenspiegels den Dekalog. Das hat eine biblizistische Motivation, man möchte es biblisch machen und stört sich an diesem Thema. Und man muss aber auch noch weitergehen, bei Luther steckt eine tiefe theologische Einsicht dahinter, nämlich die, dass Luther großen Wert legt auf die Wurzel aller Sünden und auf die Erscheinungen aller Sünden. Und für die reformatorische Sündenerkenntnis ist grundlegend die Einsicht, Sünde ist im Kern Unglaube. Was nicht aus Glauben geschieht, das ist Sünde, Römer 14 oder Johannes 16. Der Heilige Geist wird ihnen die Augen öffnen über die Sünde, Doppelpunkt, dass sie nicht an mich glauben. Und das passt zum ersten Vortrag hier nun auch sehr, sehr gut. Unversöhnlichkeit in diesem Sinne, dem Evangelium nicht zu glauben, ist das Herz der Finsternis. Das ist die Sünde schlechthin. Oder in der Reformation so gewendet, der Bruch des ersten Gebots ist die Wurzel aller Sünden. Und daraus folgt alles andere, wer sein Herz nicht an Gott hängt, der wird anfällig für Verführungen aller Art und hängt sein Herz an Besitz, an Ehre, an Bestätigung, an Erfolg, an Macht und was auch immer. Das war für die Reformation ein entscheidender Grund, dieses Schema nicht zu befolgen, was ja im Grunde diese Dinge auf eine Stufe stellt und die Gottesbeziehung nicht so schön herausarbeitet, es sei denn, man würde den Hochmut als Unglaube ausdeuten, das könnte man evangelisch probieren, ansonsten aber ist es hier im Grunde ein schlechteres System. Ich möchte aber auch in anderer Hinsicht nochmal dafür plädieren, Das ist schon stark, aber hat auch absolute Grenzen. Und das möchte ich tun, nämlich so ein bisschen mal auf Dietrich Bonhoeffer mich beziehe. Dietrich Bonhoeffers Erfahrung und Verarbeitung des Dritten Reichs in Deutschland. Jetzt können alle Schweizer sich erstmal entspannen, also quasi alle hier und ich armer stehe hier mit unserer deutschen Geschichte und so. Nein, aber ich weiß ja inzwischen, in allen Nachbarländern blickt man manchmal auch ein bisschen besorgt auf kollaborative Anteile am Gesamtverhängnis des 20. Jahrhunderts und so weiter und so weiter. Aber für mich als Deutschen ist es natürlich, wenn man dazu keine Ideen hat, was im 20. Jahrhundert los war, dann können wir im 21. Jahrhundert gleich im Bett bleiben. Also man sollte Ideen dazu haben, was los war und was passiert ist und wie man damit umgehen muss. So, und für Bonhoeffer war die Bewältigung des Dritten Reichs dann natürlich eine ungeheure geistliche und auch religiöse Krise. Man muss ja ganz schlicht sehen, im Dritten Reich ist der Grad der Kirchenmitgliedschaftlichkeit bei 95%. Man kann ja nicht einfach so sagen, ja, die Deutschen, das war auch ein rein atheistisches Land, da gab es schon keine Kirchen mehr und keine Gottesdienste und sonst wie. Also wenn man seit Jahrzehnten im Grunde sagt, immer mehr Austritte und Austritte und Austritte und das wird immer weniger und so. Naja, im Dritten Reich haben wir recht hohe Stände von offizieller Christlichkeit. Die Menschen hätten gesagt, wir sind gute Christen. So, für mich war es auch ein tiefer Schock, als ich mal die Rede gehört habe von Hitler direkt nach der Machtübernahme. Er schließt diese Rede mit einem Gebet an Jesus. So, als ich zum Glauben kam, hatte ich so ein bisschen so erstmal so für mich die Vereinfachung, nur Gott, das ist ein bisschen wenig oder so. Richtige Christen haben eine persönliche Beziehung zu Jesus. So, also ein paar Jahre für mich, wer eine Beziehung zu Jesus hat, der kann schon nicht mehr völlig schief gewickelt sein. Wie ich gehört habe, dass Hitler zu Jesus gebetet hat, war mir zwei Tage schlecht. Aber das gibt's, das gab's, das war möglich. Ja? Dass diese Täuschung für viele Christen funktioniert hat, dass dieses Dritte Reich und Christentum als kompatibel galten. Es wurden während der Zeit des Dritten Reichs auch mehr Kirchen gebaut als in den letzten 50 Jahren zusammen. Es wurden hunderte von Kirchen gebaut. Es war nicht so die unchristliche Kultur, wie man so manchmal tut. So, und für Bonhoeffer war das natürlich eine ungeheure Frage, wie das Land Luthers und das Land von Kant, also ein Land, das sich wahnsinnig viel darauf einbildete, in der Religion und in der Ethik Weltrekorde zu halten, wie dies so stürzen konnte. Und dies im Bewusstsein, dass man guter Deutscher, guter Christ, guter Lutheraner, guter Kantianer und guter Nationalsozialist ist, was für viele Menschen zusammenpasste. Was war da falsch drin? Was war das Problem? Oder um ein Schockzitat aus dieser Zeit mal zu bringen, von Heinrich Himmler, das ist diese Posener Rede, die berühmte, da sagt Himmler, das jüdische Volk wird ausgerottet, sagt ein jeder Parteigenosse, ganz klar steht in unserem Programm, Ausschaltung der Juden, Ausrottung machen wir. Von allen, die so reden, hat keiner zugesehen, keiner hat es durchgestanden. Er redet vor SS-Leuten. Von euch werden die meisten wissen, was es heißt, wenn 100 Leichen beisammen liegen, wenn 500 da liegen, wenn 1000 da liegen. Dies durchgehalten zu haben und dabei, abgesehen von menschlichen Ausnahmeschwächen, anständig geblieben zu sein, das hat uns hart gemacht und ist ein niemals geschriebenes und niemals zu schreibendes Ruhmesblatt unserer Geschichte. Das ist so ein Zitat, das finde ich, ist so eine Art Ground Zero totaler Verkommenheit des Menschen, totaler moralischer Verkommenheit im Blick auf die Shoah, im Blick auf die Endlösung, sich selbst mit dem Bewusstsein zu brüsten, dabei anständig geblieben zu sein. Wenn man schaut, Weimarer Republik, gab es diesen Massenmörder Hamann, der Dutzende Menschen gequält und ermordet hat, ein Psychopath. Als er gefangen genommen wurde, hat er gesagt, macht mich tot, ich bin ein Monster. Dies Monster ist ja im Grunde moralisch hochstehend, damit verglichen. So mit dieser Haltung, wir waren moralisch anständig, obwohl wir so schwere Mühen hatten, so viele Menschen umbringen zu müssen. Und das ist natürlich verstörend. Wie kann man auf der theologischen, religiösen, moralischen Kultur, die in der deutschen Bildung grundgelegt war, dahin gelangen? Das moralische Gütebewusstsein aufrecht zu halten in einer Kultur des organisierten Massenmords. Bonhoeffers Deutung für dieses Phänomen ist nun folgendes. Er sagt, der Deutsche hat im Grunde zutiefst verinnerlicht die Angst vor der Freiheit und die Höchstschätzung des Gehorsams. Das ist die tiefe deutsche Lektion. Durch Gehorsam werden wir stark. Durch Gehorsam gegenüber dem Gesetz Gottes, durch Gehorsam gegenüber dem Gesetz des Staates, durch Gehorsam gegenüber Gesetz der Sitten, also Luther, Kant, Hegel, die großen deutschen Denker haben im Grunde immer gesagt, Freiheit durch Gehorsam. Wir sind frei dadurch, dass wir den Regeln gehorchen. Insofern war Regelübertretung, Überschreitung das Böse schlechthin und Gehorsam, Unterordnung, Einfügung, Einpassung in das Allgemeine war das Richtige. Ich habe hier schon das Buch Hannah Arendt, Eichmann in Jerusalem. Hannah Arendt hat ja als jüdische Intellektuelle tief darüber nachgedacht. Sie lebte ja in Deutschland, sie war Deutsche, hat bis 33 in Deutschland gelebt, lauter deutsche Freunde, unter anderem Heidegger, eine Liebesbeziehung mit Heidegger, den sie auch auf einmal mit Hitler-Begeisterung 33 sehen muss. Für sie war das auch eine ungeheure Frage. Sie hat es an Eichmann, diesen Auschwitz-Kommandanten, durchgespielt. Und im Grunde gesagt, das Erschütternde an diesem Menschen war, der war gar nicht mordlüstern, der war gar nicht hassgetrieben, der war nicht so ein Verbrechertypus, kein Psychopath, der aus innerer Lust nach Foltern, Quälen und sonst was strebte, der hat einfach funktioniert. Für den war ein tiefes Beamtentum grundlegend drin, der konnte sich gar nicht zu tief empfundenen Hass aufrappeln, der hat einfach mitgehasst, weil das so üblich war und richtig und die Juden verachtet, weil das Gesetz war und darum waren sie gefährlich und er hat aus lauter Gehorchen und lauter Funktionieren diesen millionenhaften Mord an führender Stelle mitbetrieben. Jetzt kann man darüber streiten, ob sie Eichmann so ein bisschen auf den Leim gegangen ist und er sich so dargestellt hat und aber eigentlich nicht so war. Aber für das Psychogramm vieler Deutscher dieser Zeit trifft das, glaube ich, schon was Wichtiges. Ich arbeite ja in einem sehr christlichen Werk, wo man in Tabor nicht nur fromm war, sondern richtig fromm. So, also alle, die normal fromm waren, waren nicht fromm genug. Man war richtig fromm. So, und man war aber auch ein Werk, wo man auch richtig braun war. Und das schon Ende der 20er Jahre und wo die innere Zustimmung zum Dritten Reich Werksraison war, wo man auch im vorlaufenden Gehorsam überfunktioniert hat. Und die Untersuchungen, die so nach und nach herauskommen, zeigen, dass es für richtig fromme Werke, also auch Liebenzell und so, ist das ein Grundzug, den man sich stellen muss, dass man da eine tiefe innere Anfälligkeit hatte für dieses autoritäre, faschistische, all das, was in der Zeit war. Aber wie kam man da hin? Denn das waren ja nun wirklich irgendwie gute Christen, Seelsorger und hilfsbereit und dienstwillig. Wie kam man da hin, dass man dafür ansprechbar und verführbar war? Bonhoeffers Diagnose, man hatte vor allem gelernt, Freiheit zu fürchten, Gehorsam absolut zu setzen. Drauf schauen, das ist natürlich eine Liste der Grenzüberschreitungen. Grenzüberschreitungen sind gefährlich. Zu viel Essen, zu viel Besitz, zu viel Sex, alles gefährlich. So ein bisschen eine Logik, die von Anfang an sagt, jede Grenzüberschreitung ist ein Problem. Bonhoeffers Diagnose war, im Dritten Reich mussten wir lernen, dass ein zu wenig an Zivilcourage, ein zu wenig an Gehorsamsverweigerung, zu wenig an Kritik an den Autoritäten, am Gesetz, am Geltenden uns unmenschlich gemacht hat. Nach klassischen Regeln, gerade lutherischen Regeln, war immer klar, der Obrigkeit gehorchen, dann bleibst du persönlich unschuldig. Wenn es falsch ist, na ja, muss die Obrigkeit dafür büßen, aber du, wenn du gehorchst, kannst du keinen Fehler machen, weil du gehorchst ja. Und das ist dein Amt. Und das war eine Logik, die man in bestimmter geschichtlicher Situation radikal in Frage stellen musste, um wahrhaft irgendwie so etwas wie Anstand nochmal zu leben. Also das als kleiner Versuch zu zeigen, die Welt dreht sich permanent weiter, die Welt ist Geschichte, die Welt ist im Wandel. Und das, was gestern 100% richtig war, kann heute falsch sein. Dergleichen geschieht. Geschieht auch in der Bibel ständig. Im Buch Jeremia sagen seine Gegner 100% das, was Jesaja gesagt hat. So, Jeremia sagt das Gegenteil von dem, was Jesaja sagt, weil es in seiner Zeit richtig ist. So, und dergleichen passiert immer wieder. So, darum, was ist heute? Und völlig klar, jetzt nicht irgendwas Neues oder Aktuelles oder Schönes oder Schickes oder so ist richtig. Ich glaube, wir brauchen aber die Offenheit zu gucken, was ist es denn heute? Was sind unsere Gefährdungen? Was sind unsere Versuchungen? Welche Schemata werden vielleicht auch zur neuen Verführung, weil sie der heutigen Zeit nicht gerecht werden? So, jetzt mache ich einen kleinen Durchgang durch das Schema, was ich in meinem Buch entwickelt habe. Und ich habe ein 7er Schema, das mit Augenzwinkern zu lesen ist. Es liegt mir völlig fern zu sagen, vergesst die 7 Todsünden, ich habe 7 neue, möchte einfach nur so diesen Geist anregen, schaut, seht hin, hört, guckt, was ist es heute? Und gern auch 7 völlig andere oder gern nochmal die alten im neuen Gewand oder so, aber das ist so ein bisschen, ich glaube, wir bräuchten viel mehr Bücher zu diesem Thema, viel mehr Versuche, viel mehr die Frage, was ist es heute wirklich, was uns verführt, was ist es, was uns gefährdet, was denken wir, was es ist? Und was ist es vielleicht wirklich? Also diese innere Frage, diese innere Offenheit scheint mir da wesentlich zu sein. Ich mache es in meinem Buch so, dass ich mich stark orientiere an allen möglichen Filmen, Harry Potter, Matrix, Star Wars, Herr der Ringe. Ich werde es jetzt überwiegend auf Breaking Bad bringen, einfach auch wegen Zeit oder so. Breaking Bad, wer kennt das, die Serie? Ja, ist ungefähr wie 7, ne? Aber da ist auch noch Luft nach oben. Also kann ich wirklich empfehlen. Breaking Bad heißt ja böse werden. Sehr spannende Serie, hoch dekoriert. Und für Christen ist Breaking Bad, also kann man mal drüber nachdenken, wie das funktioniert. Gerade wenn man das Gegenteil möchte und so. Also der Arzt beschäftigt sich ja manchmal auch mit Krankheiten. Gerade weil es ihm um die Gesundheit geht. Also eine kleine Empfehlung ist, glaube ich, ein seriöses Angebot zum drüber nachdenken. Ich gehe mein Schema nun durch, um jeweils so ein bisschen zu zeigen, worum es mir geht. Das Erste, was ich in meinem Büchlein als Erscheinung von Sünde nehme, ist Blindheit. Blindheit ist ein guter Einstieg, weil wir davon eigentlich alle überzeugt sind. Man sagt ja manchmal, wir leben in so einer Zeit, alles ist Pluralismus, es gibt überhaupt nichts mehr Gemeinsames, keine verbindlichen Werte mehr und wir sind alle völlig verschieden, wir gucken uns alle an wie die Alien und sonst wie. Naja, ich würde schon sagen, wir haben eine große gemeinsame Überzeugung, die alle Menschen teilen. Alle, egal ob sie als linksgrün versifft oder rechts faschistisch, populistisch verseucht gelten, die haben alle was gemeinsam. Ich glaube, was wir alle teilen, ist die Überzeugung, dass die Welt voller Verblendeter ist. Es gibt viel zu viele Verblendete auf dieser Welt. Da gibt es die einen, die glauben, in den letzten 50 Jahren gab es einen furchtbaren Linksruck. Die 68er sind durchmarschiert und lauter emanzipatorische, grüne und feministische Gedanken haben uns alle ganz kirre gemacht, sodass Mann und Frau kurz vor der Abschaffung sind und lauter Gräuel geschehen. Und sie sind ganz sicher, dass es so ist, ganz sicher, dass die Eliten alle in irgendeinem genderisierten Gutmenschenwahn sind und völlig verblendet und der einfache Bürger auf der Straße protestieren muss gegen diesen Wahn. Naja, wenn man die Menschen fragen würde, selbst in Marburg habe ich da viele von, so wo ich sagen könnte, hier, du bist doch hier sicher auch gegendert und Gutmensch, Grünlinks versifft oder so, merkst du nicht, wie verblendet du bist? Der würde sagen, das Gegenteil ist wahr, guck dich doch mal um. Wir leben im Zeitalter des Populismus, die Leute werden doch alle bekloppt gemacht mit Brexit und mit Trump und mit Putin. Wir haben doch eine neofaschistische, rechte, populistische Weltphase, wo die liberale Demokratie vor unseren Augen zerbröselt und Rattenfänger mit den einfachsten Dingen uns im Grunde einkäschen. Manche unter den Linken würde sagen, nee, das ist Schwachsinn. Das stimmt gar nicht. Das sind im Grunde arme, arme Seelen, die irgendeinen rechten Quatsch wählen. Es ist so, wie es immer war. Wer nicht vom Kapitalismus reden will, soll vom Faschismus schweigen. Der Kapitalismus ist das Böse schlechthin. Das ganze Rechts ist doch alles nur so Mediengelaber. Im Grunde ist es der Neoliberalismus, der in den letzten Jahren durchgeherrscht hat, durchregiert hat. Seit den 70er Jahren, seit Thatcher und Reagan, hat sich das nochmal radikal beschleunigt. Neoliberalismus herrscht, das ist die geltende Ideologie unserer Zeit. Turbokapitalismus macht die Leute wuschig. Da wurden selbst noch minderheitenfreundliche Ideen implementiert, aber im Grunde sind wir in einer kapitalistischen Zeit und alles andere ist sowieso nur Theater und Propaganda und ob die Leute jetzt da ein bisschen rechts toben oder Volksparteien wählen, das ist ja alles im Grunde Ablenkung, das ist ja alles nur Zerstreuungsprogramm. So, man könnte weitermachen, aber ich glaube, das sind so drei Kisten, wo man im Grunde weiß, alle sind verblendet, alle drehen durch. Ich zum Glück nicht, ich verstehe das ja. So. Ich hatte meine kapitalistische Phase in meinem Jugend. Ich hatte übrigens alle Phasen mal. Ich war ziemlich rechts in meiner frühesten Jugend. Dann war ich kommunistisch und dann war ich evangelikal, sehr konservativ und so. Jetzt bin ich nur noch verwirrt. Nein, ich bin alles irgendwie. Aber es gibt ja dieses tiefe Bedürfnis zu verstehen, wie es alles ist. Und es ist ja so ein gewisser Entlastungseffekt, auf die Welt zu gucken und zu sagen, die ganzen Verblendeten bringen uns alle um. Aber vielleicht sollte man das genießen. Wir sind uns darin einig, es sind zu viel Verblendete da. Verblendung ist etwas Reales. Die christliche Sündenlehre sagt dazu im Grunde richtig. Und auch du, mein Sohn. Und auch du, meine Tochter. Das, was ich über Lüge bei Jesus gesagt habe, wäre im Grunde dieser Punkt. Und Blindheit, Johannes Evangelium Kapitel 9, nicht eine große Metapher, Blindheit ist Sünde. Oder blinde Blindenführer. An vielen Stellen nimmt Jesus das durch, auch Balken im Auge, Splitter im Auge des Bruders und so. Es ist eine Schlüsselmetapher für Jesus. Könnte auch schlicht sagen, Menschen sind zutiefst ideologieanfällig. Naja, die Ideologisierung des Bewusstseins ist der Normalfall. Ist ja besonders neckisch, wenn man sagen würde, es gibt so viele Menschen, die sind ideologisch verblendet. Ich gehöre ja Gott sei Dank zur vernünftigen Mitte. Die schrumpft leider, aber bei mir ist ja alles gut. Also auch diese zur vernünftigen Mitte gehören ist ja, was soll man sagen, da haben die anderen ja teilweise mehr Recht. Die im Grunde auch erkennen, dass man sich etwas vormacht dadurch, dass man sagt, ich bin ja Gott sei Dank kein Teil des Problems, sondern ich wäre Teil der Lösung, wenn alle anderen das erkennen würden. Aber so macht man sich halt gern was vor, um mit den Fingern in alle Richtungen zeigen zu können. Verblendungszusammenhänge aufzuspüren in sich, zum Beispiel auch in den Religionen. So, was ist die Bibel anders über große Teile als ein Buch der Religionskritik? Die Bibel ist voller Religionskritik. Sie ist es im Alten Testament, sie ist es im Neuen Testament. Es ist ein Unglück, wenn Christen anfangen, Religionskritik als Gegenstand der Bekämpfung zu entdecken. So, wir haben Karl Barth, ja, ich weiß nicht, ob der in der Schweiz noch bekannt ist, also in Deutschland wird er noch gemocht, ich finde ihn auch sehr schätzenswert, aber ich finde, das war eine der großen, wesentlichen Ideen Barths. Es gibt überhaupt keinen ernsthaften christlichen Glauben, der Religionskritik als permanente Aufgabe nach innen begreift, nicht nur als Kampf gegen Religionskritiker, sondern dass es Religionskritiker gibt, ist unsere Schande. Wir sollten permanent in Prozessen der Selbstkritik uns befinden. Wir sollten im Grunde uns selbst schärfer kritisieren, als Religionskritiker von außen es können, weil wir noch besser wissen, wie schlimm vieles ist. So, diese Bereitschaft zu einer permanenten Haltung der Selbstkritik, das hat etwas zu tun, finde ich, mit Reue, mit Buße, mit Umkehr, mit der Bereitschaft, sich selbst, sich auch in seiner Gläubigkeit als potenzielle Gefahr für andere zu entdecken. Und daran ist die christliche Sündenlehre eine Zumutung für alle, dass sie in ihre Rede vom Bösen alle einbezieht, gerade auch die eigenen Leute, natürlich die auch. Und ich glaube, dass diese Zumutung zutiefst heilsam ist, auch die Bitte, die verborgenen Sünden nicht permanent unter dem Schleier der Illusion zu belassen, sondern eben auch aufzuspüren. So, ein zweiter Punkt, zweites großes Kapitel heißt bei mir ganz schlicht hart. Auch hier könnte man eine große bibelkundliche Liste machen. Härte, das verhärtete Herz. Wir hatten es mehrfach bei Jesus. Oder Verstockung. Verstockung, dieses Hartwerden, die Verhärtung des Pharaos. Oder das steinerne Herz. Nicht das fleischerne Herz, sondern das harte Herz, das steinerne Herz als biblischer Grundbegriff für Sünde. Das möchte ich nun an dieser Serie Breaking Bad mal ein wenig verdeutlichen. Es geht in dieser Serie ums Böse werden in unterschiedlichen Varianten. Die Grundidee ist die, wir werden am Anfang mit einem Walter White, Weiß heißt er, bekannt gemacht, ein genialer Chemiker, der viel hätte werden können, der kurz davor war, auch richtig reich zu werden, der aber aus bisschen tragischen, ungeschickten Gründen geendet ist als Highschool-Lehrer mit einem scheußlichen Auto, unterbezahlt in einem nicht abbezahlten Haus und so ein bisschen in seiner Midlife-Krise versackt. Hat eine Frau, kriegt noch ein Kind, sein ältester Sohn ist leicht behindert. So, und mitten in die deprimierenden Nichtigkeiten seines Alltags platzt die Diagnose, er hat Krebs. Er hat in den USA ein soziales Standing, wo die Krankenversicherung ihm nicht erlaubt, alles zu machen, was irgendwie ginge. Und er weiß, er hat nicht mehr lange zu leben. Das Haus ist nicht abbezahlt, Schulden sind da, sein Sohn ist behindert. In dieser Situation nimmt sein Leben eine radikale Wende. Er möchte, bevor er stirbt, irgendwie die Zukunft seiner Familie sichern. Sein Schwager, mit dem er auf schwierigem Verhältnis lebt, arbeitet in der Drogenfahndung. Und er bekommt nebenbei mit, dass man mit Drogen richtig schnell, richtig viel Geld machen kann. Und er entdeckt angesichts des Todes, als Chemiker hat er mehr drauf als die Laffen, die da ihre Crystal Meth Kisten kochen. Er guckt sich das mal genau an und denkt sich, ja, das kann ich besser. So, und er errichtet ein Drogenlabor, findet so einen ehemaligen gestrauchelten Schüler von sich, einen Dealer, macht mit dem eine Partnerschaft und sagt, die Welt ist sowieso kaputt. So, Crystal Meth gibt sowieso, ich mache jetzt richtig gutes Zeug und mache noch ein bisschen Geld, um meiner Familie einfach dann wenigstens zu ermöglichen, Haus ist abbezahlt für meinen behinderten Jungen, ist gesorgt und so weiter. Das klingt nicht doll, aber jetzt könnte man auch ganz liberal sagen, warum sollen die Leute nicht Drogen nehmen, ist ja jeder für sich selbst verantwortlich. Ich habe es ja auch nicht angefangen, das müsste irgendwie gehen. So, und Schritt für Schritt kommt er hinein. Naja, man begibt sich damit in die Geschäftswelt, man hat auch Konkurrenz. Auch andere wollen da Geld verdienen. Und manchmal muss man mit Konkurrenten auch irgendwie so umgehen, dass man sich am Markt behauptet. Da muss man sich manchmal auch wehren. Da muss man auch manchmal zuschlagen. Da muss man auch manchmal zurückschießen. Naja, und so kommt es zustande, dass man mal auch einen umbringen muss, der einen umbringen will. Der erste Mord fällt noch richtig schwer. Also der erste Mord wird auf mehrere Folgen gestreckt. Und du lieber Himmel, es ist schwer, so einen Bösewicht umzubringen, das fällt richtig schwer. Aber man gewöhnt sich so ans Morden. Denn man mordet ja nur, die wollen einen ja umbringen. So, das ist ja eigentlich Selbstverteidigung, man ist ja immer noch im guten Bereich. Was die Serie schafft, sie zeigt uns diesen Weg hinein immer tiefer in die Verbrechen. Man kann die Toten irgendwann nicht mehr zählen. Irgendwann werden auch Kinder ermordet, weil sie auch Dinge gesehen haben, die sie nie hätten sehen müssen. Und die Serie schafft es, einem das Gefühl zu vermitteln, ich wehre mich ja nur. So, der Böse bleibt die Identifikationsfigur und man kann sich selbst entsetzen vor sich, dass man mit dem Bösen so leicht identifizierbar ist. So leicht versteht, wie es kommt, Schritt für Schritt, dass man hart wird. Und hart werden bedeutet auch ganz schlicht, man muss lernen, Empathie abzutrainieren. Man muss lernen, das Mitleid mit den zu Opfernden zu verlieren. Man darf es nicht zu Ende denken. Man darf es nicht zu Ende denken, was es heißt, ein Kind zu töten für die Mutter. Man darf es nicht zu Ende denken, man muss hart werden. Man muss an der inneren Härte arbeiten. Diese Verhärtung ist im Grunde eine Metapher für unsere Welt, denn naja, es ist eine Welt über ein Bösewicht, könnte man sagen. Mehr und mehr zeigt sich, diese Serie hat viele Charaktere, es hat fast keine Guten, vielleicht von Neugeborenen abgesehen. Das Ganze findet natürlich in einem gesellschaftlichen Setting statt, wo alle sich Empathie abgewöhnen, um weitermachen zu können. Das gewöhnt man sich an, man könnte gar nicht ertragen, was man weiß über Armut und Hunger und Opfer und diejenigen, die in irgendeiner Weise im Drogengeschäft tätig sind. Man lebt nie anders, ohne permanente Empathieverminderung, ohne permanente Zerstreuung, weil man es gar nicht ertragen könnte, so barmherzig und mitfühlend auf die Menschen zu schauen, die unser Leben ermöglichen. So, und darin finde ich diese Serie eine Metapher, die dieses Breaking Bad ein nicht außen vorspiegelt, da werden manche böse, sondern hier wird uns in manchen gezeigt, wie wir alle funktionieren, um noch funktionieren zu können, nämlich im Hartwerden. Diese Geschichte ist ja vielen bekannt aus Star Wars. Wie kann aus so einem lieben, gewitzten, kluddigen, kleinen Jung der böse, schlimme, grausame Darth Vader werden? Naja, das wird man nicht in einem Film, da braucht man schon drei Filme für. Die Folgen 1 bis 3 oder von der Reihenfolge her 4 bis 6, der Drehreihenfolge, der logischen Reihenfolge 1 bis 3, gelten nicht als so stark wie die ursprüngliche erste Trilogie. Ich halte es aber trotzdem für sehenswert, wer das so ein bisschen kennt. Es zeigt schon, na, wie wird man Darth Vader? So, man wird hart, weil man die Welt, das Leben, das Schicksal in einem verletzlichen Status nicht ertragen kann. Darth Vader wird hart und verhärtet sich, auch sichtbar, sodass die Gesichtszüge entmenschlicht werden, letztlich um sich das Leid zu ersparen, um die eigene Verletzlichkeit loszuwerden, um unverletzlich zu werden, wird man hart. Ist unser Leben so viel anders? Dritter Punkt, süchtig. Naja, in Breaking Bad geht's genau darum, es ist eine Geschichte der Süchte. Zunächst möchte man denken, es gibt die Normalen und dann gibt's die Drogensüchtigen. Ich komme so aus einer Zeit, 70er, 80er Jahre, da gab's so im Grunde zwei Ängste, die ständig getriggert wurden. Man hatte immer so die Botschaft, alles ist gut, Helmut Schmidt hat alles im Griff, aber es gibt zwei schlimme Sachen in der Welt, Rauschgift und Terrorismus. Rauschgift und Terror, das waren so meine Kindheitsängste, bloß nicht rauschgiftig-süchtig werden und bloß nicht zu RAF gehen oder so. Es ist, glaube ich, schon ein Lernerfolg zu sehen, Süchte, das ist nicht die Sache von ein paar Rauschgiftsüchtigen. Wir leben in einer Suchtkultur. Breaking Bad macht das hübsch anschaulich. Zum Beispiel die ganz vernünftige und nette und sonst wie Schwägerin wird deutlich, sie hat eigentlich genug, aber sie braucht den Rausch der Gefahr. Sie hat so eine kleptomane Seite ihrer Persönlichkeit, sie braucht das irgendwie, so ein bisschen Risiko, so ein bisschen was mitgehen lassen. So. Sie braucht diesen Nervenkitzel, sie hat da was. So lauter vernünftige Leute, die zu den Guten gehören, werden auf einmal sichtbar als Süchtige, die Macht brauchen, die das Gefühl brauchen, die Dinge im Griff zu haben, entscheiden zu können, machen zu können, wie der Schwager. Und wo das nicht mehr gegeben ist, dreht er am Rad, wird er haltlos, verliert er den Boden unter den Füßen. Menschen haben ihre Süchte, haben ihre Abhängigkeiten. Es ist nicht so leicht, dass man sagen kann, die Rauschgiftsüchtigen, ist aber traurig, dass die ein Problem haben. Das Thema wäre sehr, sehr, sehr vertiefungsbedürftig. Römer 7 ist ja letztlich dafür ein großes paulinisches Kapitel, was im Grunde beschreibt, Sünde funktioniert als Sucht. Sünde ist immer ein Herrschaftswechsel. Die Sünde hat uns im Griff. Wir sind alle Süchtige an der Nadel der Sünde in ihren unterschiedlichsten Gestalten. Und das kann sich in der Sucht nach Anerkennung zeigen oder Erfolg oder Lust oder Stoff oder was auch immer. Aber es gibt keine Unsüchtigen. So, für uns alle ist Sucht ein modernes Paradigma, was sich auszuloten lohnt. Nächster Punkt, Selbstlosigkeit. Das ist bei Breaking Bad nun interessant. Man sieht dem Menschen zu beim Bösewerden. Und warum kann man sich damit so identifizieren? Warum ist das so ein Sog, dass man diesen Kerl hasst und mit ihm zittert und ihn verachtet und trotzdem völlig identifiziert ist mit ihm? Ja, er selbst wird mal von seiner Frau angeschrien, wie er konnte und was er tut und so weiter. Und er sagt es oft, ich hab's doch nur für euch getan. Und man kann das so gut verstehen. Ich hab's doch nur für euch getan. Ich hab's doch nur für mein Kind und für unseren behinderten Jungen und für das Neugeborene und für dich und für unser Haus. In einer Welt, die uns viel kalt Schulter gezeigt hat und in einer Welt, wo wir viel auf die Fresse gekriegt haben, hab ich einfach versucht, ein bisschen zurückzubekommen, ein bisschen für euch, für andere. Und so funktioniert's ja immer. So, man hat ja immer so gute Gründe. Man tut so viel für die eigene Familie. So, man tut so viel für die eigenen Leute, für die eigenen Freunde, für die eigene Glaubensgemeinschaft, für die man sich verantwortlich weiß, für die eigenen Angestellten. Ich hab's doch nur für euch getan. Das klingt sehr selbstlos. Man kann sich mit Selbstlosigkeit auch enorm betrügen. Und das wird in dieser Serie mit der Zeit aber auch deutlich, es ist irgendwie nicht ganz falsch. Ja, es gibt eine solche Selbstlosigkeit und Selbstlosigkeit kann sehr selbstisch sein. Man kann sehr viel daraus ziehen, Dinge für andere zu tun. Man kann sehr viel Gewinn und Genuss daraus gewinnen, dass man sich für andere aufopfert. Man kann auch sehr viel Machtanspruch aufbauen dafür, dass man für andere etwas tut. Und im Laufe der Serie setzt bei White eine Erkenntnis ein, die auch dies durchschaut. Irgendwann zischt seine Frau ihn an und sagt ihm, sag nie wieder, dass du es für uns getan hast. Und er antwortet ihr, nein, ich habe es für mich getan. Ich mochte es, ich war gut darin, ich war wirklich lebendig. Inwiefern lebendig? Nun, er merkt, was er in all dem gewonnen hat, ist ganz schlicht Anerkennung. Anerkennung der kleinen und großen Gangster dieser Welt, die ihm sagen, ihr Stoff ist der beste, ihr Crystal Meth ist einzigartig, sie sind ein Künstler, sie sind ein Genie. Und mit jeder Anerkennung meint man Walter Whites innerste Seele schnurren zu hören, weil hier dem ehemals frustrierten Chemiker das bisschen Rückgrat und Selbstwertgefühl zuwächst, ohne dass niemand aufrecht durchs Leben gehen kann. Und das ist das Vertrackte, dass wir diesen Menschen dabei beobachten können, wie er einen aufrechten Gang erlernt auf immer schieferer Bahn. Und das hat so eine tragische Sogwirkung, dass er überhaupt lernt, ein Ich zu sein, eine Persönlichkeit zu sein, dies aber im Medium des Bösewerdens erlangt. Und wir sehen hier eine tiefe Verstrickung von Selbstsucht, aber auch Selbstflucht. Von einem Selbstsein wollen, dadurch, dass man sich vermeintlich für andere aufgibt, aber auch einem verzweifelten, selbstsüchtigen Behauptungsstreben, dadurch, dass man durch andere Anerkennung erlangt. Diese Anerkennungsfrage ist im Grunde das Ding, auf das die Rechtfertigungslehre, die begrifflich durchdefinierte Antwort des christlichen Glaubens ist. Anerkennung wäre insofern oder Selbstwert wäre der moderne Bezugspunkt für das, was begrifflich als Rechtfertigung durchgesprochen wird. Reich, es ist so banal, aber man sollte es nicht vergessen, es dreht sich im Leben viel um Geld. Es ist sehr schön, wenn man sagen kann, also mir liegt am Geld nicht so viel, ich brauche das eigentlich gar nicht. Das ist ein gutes Erkennungszeichen dafür, dass man genug hat. Und wenn man genug hat, ist es sehr schön zu sagen, ich denke gar nicht viel über Geld nach, das ist mir gar nicht so wichtig eigentlich. So, das ist schön, super, das ist ein großer Luxus natürlich, sagen zu können, mir ist Geld Gott sei Dank nicht so wichtig. Ich habe ja Eltern, die würden mir auch was vererben und so. Das fand ich bei Bonhoeffer sehr interessant. Man kann Bonhoeffer Mythos machen, dass man sagt, er hat ja nichts verdient und er hat riskiert und sonst wie. Bonhoeffer selbst erkennt im Gefängnis, wie privilegienreich sein Leben war. Er erkennt sehr dankbar, dass er so aufrecht durchs Leben gehen konnte, hat viel damit zu tun, dass es immer Geld gab, dass es immer Häuser gab, dass es immer Connections gab. Aber er erkennt es selbst, dass er im Grunde diese innere Boden- und Haltlosigkeit vieler Menschen nicht hatte und nicht kennt. Es war immer genug da. Soweit kommen, glaube ich, ganz wenige. Die eigenen Privilegien wahrzunehmen, die es auch leicht gemacht haben, das geht natürlich vielen anders. Und Walter White ist in dieser Kiste, dass er ganz schlicht und ganz verflixt und verdammt Geld braucht. Es wird schön durchgespielt. Ja, wann ist denn genug? Er rechnet am Anfang $700,000. Das wäre es eigentlich. $700,000 reicht fürs Haus und für die Altersversorgung und fürs Kind, dann ist gut. Naja, man hat Folgekosten. Man braucht teure Anwälte. Man braucht Angestellte. Das ist nicht genug. Wann ist genug? In der Spitze verdient er mit Drogen $80 Millionen. Ist aber auch nicht genug. Und er entdeckt irgendwann, es gibt kein Genug. Irgendwann bei der Frage, du hast viel mehr als genug, viel, viel mehr, merkt er. Im Grunde ist das Geld auch nur ein Medium. Es ist ein selbstwertgenerierendes Medium. Es ist ein symbolischer Code für etwas, was viel tiefer hineinreicht. Es ist in unserer Welt aber ein zentraler Code. Es ist vor allem auch ein Suchtmittel, für das es keine Entziehungskuren geben kann. Man kann sich dem gar nicht entziehen. Man kann es nicht meiden, man kann auch letztlich davon nicht frei werden. Und in dieser Logik verstricken sich nach und nach alle Figuren dieser Serie, dass am Geld kein Weg vorbeiführt. Sicherheit, warum bringt man Menschen um? In dieser Serie fast nie aus Mordlust, sondern aus schlichter Selbstverteidigung. Und das ist, glaube ich, das, was hinter fast aller Gewalt natürlich steckt. Richtig krankhafte Gewalt um der Gewalt willen gibt es, glaube ich, mehr inzwischen im Kino als in der Wirklichkeit. Menschen werden gewalttätig aus Angst. Sie werden gewalttätig aus innerer Not, aus Streben, aus verzweifelten Verlangen, irgendwie ihr Leben in der Hand zu halten, sich zu schützen, sich zu sichern, sich in irgendeiner Weise zu behaupten. Auch das Christentum konnte hineingesogen werden in einer solchen Logik der Selbstbehauptung, der Herstellung von Sicherheit durch Gewalt, durch Zwang und Macht. Ich finde, Pontius Pilatus ist hier die Figur, die es im Neuen Testament am düstersten verkörpert. Wer bringt Jesus um? Naja, am Ende Pontius Pilatus. Was tragisch ist für ihn, denn was macht er extra? Er wäscht sich die Hände in Unschuld, um zu zeigen, ich war es nicht. Das Leben ist hart. Er ist in unserem Glaubensbekenntnis gelandet, gelitten unter Pontius Pilatus, als ewige Erinnerung daran, dass solches sich selbst weißwaschen nicht funktioniert. Sondern der Versuch, sich hier einen schlanken Fuß zu machen, der Versuch, sich selbst hier die Hände in Unschuld zu waschen, sich selbst zu sichern, nach eigener Integrität zu streben und dafür andere zu opfern, ist und war und bleibt ewig ein schlechtes Spiel. Und als abschreckendes Beispiel dafür, dass es so nicht funktioniert, steht er für immer im Glaubensbekenntnis des Christentums. Der letzte Punkt, das Mittagessen steht ja auch vor der Tür, ich habe die Uhr im Auge, sie quält mich, aber ich bin fast fertig. Trägheit. Trägheit ist der Punkt, der tatsächlich nochmal vorkommt in den sieben Todsünden. Ich glaube, wir brauchen eine andere Version von Träge. Die sieben Todsünde, Trägheit, ist ja in der klassisch gewordenen Form durch Gregor mehr oder weniger Faulheit. Der Faule, der nicht funktioniert, der nicht arbeitet, der sich nicht reinkniet, der ist schlecht. So, und das haben also wir Deutschen extrem verinnerlicht. Ich glaube, die Schweizer sind da auch nicht so anders irgendwie. Aus dem Faulen wird nichts. Er wird in der Schule erniedrigt, schikaniert, beleidigt und sieht das jeden Monat auf seinem Lohnzettel, dass er faul war. So, und viele Menschen quälen sich auch. Ich habe oft Leute gehört, denen es nicht so gut ging und die sagten, das ist die Strafe dafür, dass ich so faul war in der Schule. Das haben wir gelernt. Es gibt andere Formen von Faulheit. Nämlich, und hier finde ich Karl Barths Lehre von der Trägheit bis heute sehr inspirierend. Nicht nur der über die Stränge schlagende Mensch ist Sünder, sondern auch Mutlosigkeit, Rückzug, Einigelung sind ebenso Formen, das wahre Leben zu verpassen. In ihrer Fixierung auf Übertretung hat die traditionelle Rede von Sünde viel zu wenig auf andere Formen geachtet, wie man sein Leben verfuschen kann. Leben wird auch da verfehlt, wo Menschen ihre Möglichkeiten nicht entdecken, ihre Gaben nicht entfalten. Und das ist eine ungeheure Tragödie, wie viel menschliches Potenzial ungenutzt, wie viel Träume ungelebt und wie viel Wünsche unausgesprochen bleiben. Wer Gutes weiß zu tun und tut's nicht, dem ist Sünde, sagt der Jakobusbrief. Das fängt ja schon da an, dass man gar nicht wissen will oder fragt, was es Gutes zu tun gäbe. Es ist ja immer schön zu sagen, habe ich gar nicht gewusst. Habe ich gar nicht gewusst, dass ich etwas Gutes hätte tun, bin ich gar nicht drauf gekommen. So, aber wer schläft, sündigt nicht, stimmt nicht, zeigt die Gethsemane-Geschichte. Man kann durch Schlafen sündigen, wenn man da schläft, wo man unbedingt wach sein müsste. Das war der letzte Punkt. Die beiden gucken wir an und sagen, oh ja, hätte ich auch was drüber sagen können. Und Rege, das ist der Abschluss. Zeit fürs Mittagessen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Applaus.